Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. US-Präsident Donald Trump ist vermutlich eine der polarisierendsten Politiker weltweit. Am Sonntag hat er seinen 80. Geburtstag gefeiert und wir wollen das als Anlass nehmen, das Leben und Wirken eines der mächtigsten Männer der Erde unter die Lupe zu nehmen. Dazu begrüße ich jetzt den Herausgeber und Geschäftsführer der Achse des Guten, Fabian Nicolai. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Nicolai, Sie beschreiben Donald Trump in einem aktuellen Artikel auf achgut.com als Deus ex machina. Warum eignet sich gerade dieses Bild für einen Mann, der nun seinen 80. Geburtstag feiert?
Naja, im weiteren Verlauf des Artikels komme ich ja einfach zu dem Ergebnis, dass das alles Theater ist, was da passiert. Natürlich ein Theater, was enorme Auswirkungen auf die Welt hat, das muss man dazu sagen. Aber es gibt einen Begriff im griechischen Theater, das ist der Begriff Deus ex machina. Und der wird dafür verwendet in der Theaterwelt, wenn eine Situation komplett verfahren ist in einem Stück Schauspiel, in einer Tragödie meistens. Und es gibt keine Lösung, es gibt ein totales Dilemma. Dann kommt von außen ein Gott hereingeschwebt, der wurde tatsächlich zu Zeiten der Antike mit einem Kran dann ein Schauspieler herabgelassen und verkörperte dann einen Gott. Und der verhalf dann dem Ganzen wieder zu einer Lösung, indem er eine Entscheidung getroffen hat. Und diese Entscheidung konnte in ihren Auswirkungen gut oder schlecht sein. Das ist den Göttern ja immer egal gewesen. Auf jeden Fall, dieser Deus ex machina ist damit ein Begriff, der sich auf Dinge bezieht, die von außen hereingegeben werden oder Personen, die erstmal auf das ganze System keinen Einfluss hatten, aber dann durch ihre Kompetenz, ihre göttliche, in Anführungszeichen, dann plötzlich zur entscheidenden Figur wurden. Und das ist bei Donald Trump nach meinem Dafürhalten genau gegeben. Er ist ein Außenseiter gewesen, schon immer. Er kommt nicht aus der Politik und er schwebt dann hinein in ein System und kann in dem, was er tut, zerstörerisch oder schöpferisch wirken. Das wissen wir zum Teil noch gar nicht.
Da ist ja die Frage, Donald Trump, im Moment sehen wir den Westen in einer Krise. Ist der US-Präsident nun eher Ursache oder Folge dieser gegenwärtigen Krise?
Ja, also ich würde sagen oder behaupte, er ist eine ganz klare Folge. Er ist ein Symptom des Ganzen. Denn wenn sich ein System wie der Westen in seinen ganzen Ausprägungen, in seiner eigenen Kulturwahrnehmung, in der Art und Weise, wie Wissenschaft betrieben wird oder instrumentalisiert wird, wie Wirtschaft gemacht wird und so weiter, das ganze Selbstverständnis des Westens hängt daran. Wenn sich das so in einer Krise befindet, folgt daraus zwangsläufig, dass es Menschen gibt, die als Antagonisten zu diesem System hervorkommen und nicht als Protagonisten, weil die Wählerschaften und die Unzufriedenheit dieser Leute führt dazu, dass nach neuen Symbolfiguren gesucht wird. Und Trump ist so jemand. Ich meine, man muss dazu sagen, die Präsidenten der USA waren ja schon immer dafür prädestiniert. Sie mussten also Geld haben für Wahlkampf und sie mussten schon irgendwie bekannt sein. Ich kann mich erinnern, dass Ronald Reagan, der hat zwar nicht solche krassen Obszönitäten begangen wie Donald Trump, man hat auch gesagt, es wäre ein Cowboy und so weiter und hat ihm nichts zugetraut. Und am Ende hat er doch eine ganz gute Politik gemacht. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Donald Trump dazu fähig ist, weil wir werden das noch sehen. Es gibt Anzeichen dafür, dass er tatsächlich auch Mist bauen kann, wie man jetzt am Iran sieht. Aber als Person, die sozusagen von diesem System nicht gefördert wurde, sondern sozusagen als Gegner dieses Establishments hineinkommt, ist er natürlich eindeutig ein Symptom.
Trump hat ja auch Themen wie Migration, Woke Culture, NGO-Einfluss oder Meinungsfreiheit wieder auf die politische Tagesordnung gesetzt. Ist das möglicherweise sein größter historischer Verdienst?
Ja, würde ich sagen. Denn es war ja so, dass die Verrückung der ganzen politischen Systeme nach links, nennen wir es mal so, die ist mit einer Hermetik erfolgt, die es den Kritikern und der Opposition eigentlich in den letzten Jahren unmöglich gemacht hat, wirklich tiefgreifende Veränderung angehen zu können, zumindest erstmal einen Diskurs zu führen. Also diese Hermetik dieses Systems hat ja dazu geführt, dass liberal-konservative oder rechte Weltbilder oder auch Interpretationen und Diskussionen, dass die einfach abgebogen worden sind oder auch mit Bestrafungsszenarien besetzt waren und so weiter. Haben wir alles am eigenen Leib zum Teil erfahren. Also die Cancel Culture ist ja sozusagen ein Produkt dieser Haltung, weil das System, und das ist dann eben auch die westliche Demokratie, sich damit begnügt hat, dass einfach ganz bestimmte Haltungen, so nennt man das ja heute, als die richtigen benannt werden. Und jetzt kommt da jemand wie Donald Trump und sagt so, Moment mal, der Diskurs ist nicht vollständig. Es gibt noch andere Haltungen dazu, andere Meinungen. Und insofern hat er diese Diskursräume wieder geöffnet. Natürlich zum Teil mit einer gewissen verbalen Gewalt und auch nicht unbedingt besonders höflich. Also man muss schon sagen, man kann ihm ja auch vorwerfen, dass er eine gewisse rüde Art, dass einem die nicht gefällt, aber er hat diese Diskursräume wieder geöffnet und das ist sein Verdienst.
Kritiker werfen Trump ja immer wieder vor, auch rechtsstaatliche Grenzen zu verschieben und Institutionen zu schwächen. Ist das jetzt nur die übliche Trump-Kritik oder sehen Sie hier tatsächlich eine Gefahr?
Ja, das ist eine Diskussion, die passt ja direkt in dieses Trump-Derangement-Syndrom. Also das ist mittlerweile ein Begriff, den beide Lager, also die Trump-Gegner wie die Trump-Befürworter, dazu verwenden, dem anderen Lager jeweils zuzuschreiben, dass sie wahnsinnig geworden sind. Also man kann das jetzt noch nicht entscheiden. Also ich kann es nicht entscheiden. Es ist nur so, dass man Anzeichen dafür sieht, dass es da auch einen Missbrauch gibt. Und eindeutig versucht Trump natürlich, überall seine Person reinzusetzen. Aber da ist er nicht der Erste, der das macht. Das ist ja umgekehrt auch passiert. Also wenn man das vergleicht mit den Gepflogenheiten bei uns oder dem, was historisch bei uns passiert ist, der Gang durch die Institutionen, die Besetzung von Posten, Richtern, die ganze Art und Weise, wie sich sozusagen der Parteienstaat entwickeln konnte, dass einfach die Institutionen und die Gewaltenteilung nicht mehr so funktionieren kann, wie sie eigentlich funktionieren sollte, bei gleichzeitiger Behauptung, dass das genau das ist, was man wolle. Das ist ja keine Erfindung von den nachfolgenden Bekämpfern dieser Methode. Also Trump ist auch da wiederum als symptomatische Opposition zu sehen. Also und wenn er dann die gleichen Mittel anwendet, dann ist das nicht toll und auch nicht gut zu heißen. Aber wie gesagt, er ist nicht Erfinder von diesen Methoden.
In Ihrem Artikel taucht auch die Frage auf, ob Trump seine eigene Rolle womöglich überschätzt. Zeigt sich das auch am aktuellen Konflikt mit dem Iran?
Ja, also eindeutig. Ich glaube aber, dass das damit zusammenhängt, er ist recht einfältig. Er kommt aus der Wirtschaft, aus der amerikanischen Wirtschaft. Und da ist es so, wenn man seine Fernsehsendung gesehen hat von früher, er ist es gewohnt, das Sagen zu haben und sozusagen über der Szene zu thronen. Und insofern überschätzt er auch seine eigenen Möglichkeiten insofern, dass er denkt, er könnte alles wie so ein Deal, den man in der Wirtschaft macht, erledigen. Es ist natürlich so, dass man dann sich immer fragt, wo ist die Win-Win-Situation? Also die Win-Win-Situation ist für ihn erfüllt, wenn die andere Seite Ruhe vor ihm hat. So hat man manchmal das Gefühl, also wenn man nur an diese Situation mit den Zoll und den Strafzöllen und so weiter, wie er das kommuniziert hat und wie er andere dazu zwingt, seinem Zollregime dann zuzustimmen, das ist schon eine Art, die ist ja sehr rigide.
Sie sagen ja auch, Trump habe viele ideologische Gewissheiten mit seiner Politik, ideologische Gewissheiten vor allem auch des Westens erschüttert. Das sieht man ja auch etwa an seiner Kritik an der deutschen Bundesregierung. Hat er denn damit Ihrer Einschätzung nach eher zu einer Erneuerung des Westens und des Selbstbilds im Westen beigetragen oder einfach nur alle gegen sich aufgebracht?
Ich glaube, dazu ist es noch viel zu früh, eine wirkliche Aussage treffen zu können. Also was er auf jeden Fall gemacht hat, ist, an dem Selbstbild zu rütteln, an dieser Selbstgewissheit, dass alles mit rechten Dingen zugeht, dass das unsere Demokratie ist und so weiter. Natürlich wird er, während man ihn natürlich auf der einen Seite als Gefahr für die Demokratie hält, kann er gleichzeitig zu einer Bewusstwerdung führen, was eigentlich echte Demokratie ist. Denn das links-grüne Weltbild, wie gesagt, ist ein hermetisches und lässt liberal-konservative Werte oder Ansprüche nicht gelten. Und er legt den Finger in die Wunde und sorgt dafür, dass diese ideologisch bedingten Theoreme und so weiter, dass die hinterfragt werden. Also auch die Angelegenheit, dass er zum Beispiel die Klimadebatte abschlägig behandelt und da aussteigt, ist eigentlich eine Aufforderung, nochmal nachzuforschen, ist es denn wirklich Wissenschaft, was da betrieben wird? Ist die Energiewende wirklich Wissenschaft, wie sie betrieben wird? Und das wäre in einem System, dem er nicht mit einer gewissen Machtausübung den Finger in die Wunde legen kann, wäre das nicht möglich. Ja, also hier in Deutschland ist es ja so, dass man eher dem weiter so zustimmt als dem lass uns noch mal drüber nachdenken.
Abschließend, Herr Nicolai, wenn wir jetzt mal auf die vergangenen 10 Jahre blicken, es ist ja schon die 2. Amtszeit von Donald Trump. Hat er als US-Präsident die Politik verändert oder eher die Art, wie Politik inszeniert und wahrgenommen wird?
Ja, ich befürchte, dass es Zweiteres ist und Sie sagen es ja schon und bewerten es, indem Sie sagen, wie Politik inszeniert wird. Und genau das ist das Problem. Also ich glaube, dass Politik entintellektualisiert wurde. Das hat vielerlei Gründe, dass es auch in Europa und Deutschland auf fruchtbaren Boden kommt. Er ist sozusagen nur die Ausformung dieses Problems, dass es eben eine Show ist, eine riesige. Ja, auch in Deutschland. Also es ist viel wichtiger am Ende, was man für Floskeln los wird, als die Frage, ob man damit tatsächlich rechtschaffende Politik herstellt und verantwortlich im Sinne langfristigen Denkens. Das ist Politikern heutzutage irgendwie egal, zumindest scheint es so. Und natürlich kann man das auch im Umkehrschluss irgendwie ihm vorwerfen können, wenn nachher rauskommt, dass er sich durch sein Präsidentenamt selbst bereichert hat. Dieser Verdacht ist ja auch da und deswegen bin ich da vorsichtig mit so einer Prognose. Ich nehme es an, dass es diese tiefgreifende Krise des demokratischen Selbstverständnisses sich eben auch in dieser Person Donald Trump, ja, dass die darin kondensiert, dass man das daran sieht, dass es eben mittlerweile ein Common Sense gibt, der in der Abkehr von so ganz bestimmten demokratischen Prinzipien besteht. Und man kann nur sagen, hoffentlich passiert das eben dann auf Dauer nicht, sondern dass es zu einem Selbstreinigungsprozess kommt und der hieße dann am Ende, ich sage das jetzt mal so, endlich zum Fall einer Brandmauer kommt, damit man sich eben mit dem politischen Gegner demokratisch und richtig auseinandersetzt, anstatt ihn zu verfolgen. Weil das ist genau das Problem. Ich meine, und wenn man jetzt sieht, auch Donald Trump hat ein gewisses Rachebedürfnis gegenüber seinen Gegnern. Und also ich als Liberaler würde es wirklich sehr befürworten, wenn eben diese Kanzelei von politischer Opposition endlich aufhört und dieses manische Aufeinander-Eindreschen.
Sagt der Herausgeber und Geschäftsführer der Achse des Guten, Fabian Nicolai. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Na bitte, bitte.